Der Design-Podcast der Burg. Herzlich willkommen zur neuen Folge des Hurra Hurra Podcasts zur Designausbildung. Und heute sprechen wir mit Regina Bittner. Regina Bittner ist, ich schaue mal schnell auf meinen schlauen Zettel, Leiterin der Akademie der Stiftung des Bauhaus Dessau. Und das finde ich besonders deswegen interessant, weil das Bauhaus mit seinem Jubiläum letztes Jahr, 2019, ja, ein wichtiger Impuls war, um überhaupt das Hurra Hurra Festival zu machen, wozu ja auch dieser Podcast in gewisser Weise als Dokumentation dient. Und das Bauhaus hat in seiner so prägenden Rolle in der Designausbildung für uns eigentlich als Hauptfolie der Fragestellung gedient, wie wollen wir eigentlich Design lehren, meist Lehrende, und wie wollen wir das als Studierende studieren? Und deswegen bin ich doppelt froh, jetzt mit Regina Bittner sprechen zu können, vor allen Dingen so ein bisschen über die Geschichte der Designausbildung, aber vor allen Dingen auch dahingehend, wo gehen wir eigentlich hin? Herzlich willkommen, Regina Bittner. Vielleicht stellen Sie sich noch mal kurz vor, ich habe das gerade so ein bisschen verstolpert.
Gerne. Hallo. Regina Bittner. Ich bin von Hause aus trainierte Kulturwissenschaftlerin, habe dann aber in europäischen Ethnologie promoviert an der Humboldt-Universität. Mein eigentlicher Hintergrund ist im Grunde ja so eine ganz hybride Konstellation. Also zwar als Kulturwissenschaftlerin ausgebildet, dann aber eher im Feld von Heritage Studies und eben auch sozusagen Ethnographie lange Zeit unterwegs gewesen, habe mich auch viel mit ostdeutschen Transformationsprozessen beschäftigt. Ganz konkret hier sozusagen vor Ort in der ehemaligen Chemie- und Industrieregion Sachsen-Anhalts. Das war auch der Schwerpunkt meiner ersten Publikation, die ich geschrieben habe, wo es tatsächlich um Kolonien des Eigensinns, nämlich sozusagen die Wendeerfahrung ostdeutscher Chemiearbeiterinnen ging. Und von da aus habe ich mich dann eigentlich irgendwann mal näher und näher an das Bauhaus herangepirscht, wenn man so will. Schließlich auch aufgrund meiner Position hier an der Stiftung. Ich leite seit 2000 hier die postgradualen Bildungsprogramme an der Stiftung Bauhaus Dessau. Und man muss vielleicht noch ein kleines bisschen ausholen, weil man ja im Grunde immer so eine Vorstellung davon hat, dass auch das Bauhaus in Dessau ja eher eine Kulturerbeinstitution ist, also sozusagen wesentlich museale Aufgaben zu erfüllen hat. Das ist zum Teil richtig, hat aber auch ein bisschen was mit der spezifischen Geschichte dieser Institution im Unterschied zu den beiden anderen Erbe-Bauhaus-Institutionen, nämlich dem Bauhausmuseum in Weimar und dem Bauhausarchiv in Berlin zu tun. Denn das Bauhaus Dessau hat ja auch schon eine Vorwendegeschichte in Gestalt einer Institution, die 1976 mit der Renovierung des Bauhausgebäudes gegründet wurde, also tiefste DDR nach einer langen Phase des sozusagen Ablehnens bzw. der Ignoranz des Bauhauserbes in der DDR-Kulturpolitik. Und mit dieser Wiedereröffnung und auch staatlich-ideologischen Indienstnahme wurde ein sogenanntes wissenschaftlich-kulturelles Zentrum gegründet. Und das ist schon ein sehr typisch ostdeutscher Begriff, könnte man sagen, aber das war eine sehr hybride Kultureinrichtung, die sowohl eine Sammlung aufgebaut hat, die aber zugleich Workshops gemacht hat, Seminare, Veranstaltungen, sowohl im Feld der industriellen Formgestaltung, wie das in Ostdeutschland hieß, als auch eben der Stadt- und Regionalentwicklung. Und es war ein Ort, der für viele Dessauer und Dessauerinnen auch ein kultureller Ort war. Es gab viele Kulturveranstaltungen, Programme auf der Bühne und so weiter und so fort. Und dieses, ich erzähle das so ausgiebig, dieses Erbe dieser sozusagen Mischinstitution, das ist auch in die Stiftungsgründung eingegangen. Und deswegen wurde 1994, als die Stiftung gegründet wurde, auch entschieden, dass es eben nicht nur die Sammlung gibt, sondern die sich eben auch um sowohl das materielle Erbe der Bauten kümmert, sondern eben auch um die Sammlung und eine museale Präsentation, sondern zugleich eben auch sozusagen Werkstatt und Akademie geben soll, sprich Bildungsprogramme, die aber eben eher außerhalb der akademischen universitären Ausbildung funktionieren und deswegen schon immer im postgradualen Raum angesiedelt waren. Und was von Beginn, zumindest ab 1994, auch klar war, das sollte schon eine internationale Reichweite haben. Und dementsprechend sind dann ab 2000 eigentlich diese größeren postgradualen Programme eingerichtet worden, damals erst noch Bauhaus Kolleg, später dann Bauhaus Lab und das jetzige Masterprogramm Design Research. Also das zeigt so ein bisschen in der Genealogie der Institutionsgeschichte vielleicht auch, warum sind wir so eine Mischform, in der wir im Grunde versuchen, sowohl Geschichte, Geschichtsschreibung, Heritage, Auseinandersetzung mit dem Erbe, halt eben auch mit aktuellen Bildungs- und Designfragen zu verbinden. Und nun zurück zu der Frage sozusagen, die Sie ja eingangs gestellt hatten, also des Bauhaus und seiner prägenden Rolle in der Designausbildung. Da ist ja auch viel Legendenbildung dabei, das sollten wir auch nicht vergessen. Und das ist natürlich gerade auch der Job einer solchen Institution, wie wir es hier sind, mit den unterschiedlichsten Facetten dieses Erbes sich zu befassen und dabei möglicherweise so viel wie möglich Menschen, junge Menschen einzuladen, sich dieses Erbe anzuschauen jenseits der existierenden Kanons. Und damit eine Multiperspektivität auch zu ermöglichen, die also auch ein bisschen weggeht von dem Experten- und Expertinnen-Blick darauf und den festgefügten Bahnen sozusagen von Geschichtsschreibung. Und dafür sind natürlich diese Programme, die wir haben, aber auch unsere kuratorischen Formate möglicherweise eine ganz schöne Gelegenheit. Vielleicht noch ganz kurz was zu meiner Rolle innerhalb der Programme, also innerhalb der Akademie. Also ich habe einen kleinen Stab von 3 Mitarbeiterinnen. Konzeptionell entwickeln wir die Programme schon gemeinsam. Ich habe natürlich in der Lehre nochmal eine andere Funktion. Aber dadurch, dass viele dieser Programme ja auch ein bisschen, sind ja nicht so viele, aber die kleineren Programme schon auch ein bisschen auf Augenhöhe ausgerichtet sind, insbesondere das Lab, was sich ja eher an junge Professionelle richtet, ist das eben auch so ein Versuch, sozusagen junge Menschen hierher einzuladen, mit dem, was wir da an sozusagen Rahmensetzungen formulieren, dann auch eine ganz sozusagen vielfältige multiperspektivische Weise umzugehen. Und was die Idee dabei ist, wie sich sozusagen Akademie und Erbe miteinander verhalten, ist tatsächlich, dass wir versuchen, schon Themenstellungen aus historischen Ressourcen herauszuholen, die aber sozusagen tatsächlich mit aktuellen Fragen zu verknüpfen. Und das kann ich ja vielleicht nachher noch mal ein bisschen im Detail genauer erläutern, wie das geht.
Dankeschön, das war total ausführlich und ich habe aber da schon tatsächlich die erste Frage, und zwar, weil Sie da auch vom Erbe sprechen. Und eine Frage, die wir uns auch beim Hurra Hurra Festival vor allen Dingen weniger im Festival dann, aber dann doch im Vorfeld gestellt hatten, im Rahmen dieses Bauhausjubiläums, wie viel steckt denn eigentlich noch da drin in der aktuellen Designausbildung? Also Sie haben ja sozusagen auch dadurch einen Überblick, wie Design in, lass uns vielleicht erstmal von Deutschland sprechen oder vom deutschsprachigen Raum. Eigentlich, wie wird das gerade gemacht und wie viel steckt da überhaupt noch Bauhaus drin? Und ist das, eine freche Frage, jetzt nicht auch eigentlich an bestimmten Stellen total überkommen, was wir da wie machen?
Mhm. Naja, das ist, Thierry de Duve hat mal gesagt, sozusagen, es gibt so eine Art sozusagen Bauhausmodell in der Kunst- und Designausbildung, was sich sozusagen immer wieder perpetuiert hat, quasi fortgeschrieben hat, sowohl in den Werkkunstschulen, in den Kunstakademien und Designschulen in der Nachkriegsmoderne, dann aber im Grunde sozusagen als abgespeckte Version, sozusagen dann vor allen Dingen in der die Fokusausbildung quasi sozusagen zu so einer Art Standard geworden ist, die fast alle Kunst- und Designschulen so oder so in einer bestimmten Weise prägen. Und wenn man mit sozusagen älteren Generationen von Architektinnen oder Designerinnen spricht, die das sozusagen durchgemacht haben, die würden alle bestätigen, ja, da bin ich völlig vertraut mit. Das, was wir eben auch gelernt haben in den 60er, 70er Jahren, spielte das im Grunde an jeder Kunst- und Gestaltungshochschule immer noch eine ganz große Rolle. Aber es ist natürlich eine sozusagen reduzierte Version, die abgekoppelt, wenn man so will, das meint ja, also dann der Fokus wird dann quasi als die Bauhauspädagogik sozusagen reduziert, umschrieben, ist sozusagen in diesem Sinne auch so eine Art Modell, in dessen Kern so Vorstellungen von sozusagen, also man beschäftigt sich mit den Medien, mit den Materialitäten, um darüber, wenn Sie so wollen, sozusagen die Kreativität des Studierenden herauszulocken. Und das ist so eine Art Paradigma, könnte man fast behaupten, der Bauhauspädagogik, diese Verkopplung zwischen, also durchgehen durch das Material, durch das Begreifen, durch das Handhabbarmachen des Materials, die Kreativität des Studierenden zu entlocken. Das ist in der Wissenskultur, der, wenn ich den Begriff von Claudia Maris benutzen darf, der 1910er, 20er Jahre natürlich eine ganz andere Einbettung gewesen, in der diese sozusagen dieses Paradigma im Grunde entstanden war, nämlich in Abwendung von den bürgerlichen Kunsthochschulen, und deren sozusagen Orientierung an Imitation, an der sozusagen These des Talents. Imitate meint jetzt hier sozusagen sich orientieren an den griechischen und römischen Plastiken, die man säuberlich abgezeichnet hat, um den westlichen Formkanon von Schönheit nachzuvollziehen. Und dagegen hat ja das Bauhaus komplett Front gemacht. Und versucht sozusagen andere Ressourcen für die sozusagen Entwicklung von Persönlichkeiten für das Lernen sozusagen zu qualifizieren. Aber in diesem Zeitraum dieser sozusagen, bei mir klingelt immer das Telefon, in diesem Zeitraum dieser Entwicklung dieses Bauhaus-Paradigmas der Pädagogik waren natürlich unendlich viele Gestaltungs- und sozusagen Schulreformbewegungen unterwegs, die alle sozusagen versucht haben, sowohl die Entdeckung des Kindlichen, wenn man an Leute wie Montessori denkt oder die ganzen schwedischen Reformpädagogen oder wenn man an John Dewey denkt mit seinem Learning by Doing, der ja einen ganz starken Impuls letztendlich auch für die Bauhauspädagogik gehabt hat, aber eben unausgesprochen immer wieder unten drunter lag, weil damit auch ein Stück weit eine eigene Legendenbildung der Bauhäusler und Bauhäuslerinnen verbunden war. Will damit sagen, dass das, was dann perpetuiert wurde als Bauhausmodell, sozusagen ein Stück weit sozusagen etwas fortschreibt, aber unhinterfragt eigentlich die Konditionen dieser Art von Kreativitätsmodell, dieser Art von Learning-by-Doing-Modell eigentlich fortgeschrieben hat. Und darin steckt auch ein Stück weit ein Problem. Wie Sie schon andeuteten, ist das nicht schon längst überholt. Kann man das aber umdrehen und sagen, was ist denn trotzdem noch interessant? Und was ist sozusagen, macht Sinn, sozusagen da nochmal genauer hinzuschauen. Und das sind natürlich immer sozusagen bestimmte Aspekte, die wir schreiben ja immer Geschichte und wir schauen aus Geschichte, aus der Perspektive der Gegenwart. Und das hat bei unserem Festival, was wir letztes Jahr ja hier veranstaltet haben, das Festival Schule Fundamental, auch eine große Rolle gespielt, dass wir halt eben bestimmte sozusagen Setzungen oder sozusagen Aspekte, Fragestellungen aufgegriffen haben, die für uns aber materialisiert waren, zum einen im Gebäude, im Bauhausgebäude selber, weil das so ein bisschen auch so eine Art Verkörperung, tatsächlich sozusagen Verkörperung, Manifestation, Materialisierung dieses Konzepts der Pädagogik ist. Aber indem man sich diesem Gebäude, dieser steingewordenen Curriculum, dieser Schule nähert, kann man sich natürlich auch von heute aus, und das war auch die Idee des Festivals, sozusagen mit ganz unterschiedlichsten Aspekten auf dieses gebaute Erbe sozusagen beziehen, ohne dabei aber sozusagen stur dieser Legendenbildung zu folgen. Also wir haben eigentlich so einen Schnitt gemacht und gesagt, so okay, wir haben das Gebäude und wir schauen uns diese Räume, also den Fokusraum, der ja ein bestimmtes Layout hat, oder sozusagen die Werkstatträume, die ja auf eine bestimmte Art eine ganz andere Idee von Lehre und Unterricht vermitteln. Also die sind keine Ateliers mehr, die sind aber auch keine Klassenräume mit Blackboard und Frontalunterricht mehr. Da steckt ja schon, wenn Sie so wollen, eine andere Idee von Ausbildung, von Bildung besser gesagt drin. Und sich sozusagen auf diese Art von abstrakten Rahmungen einzulassen und sich mit dieser Art von sozusagen Räumlichkeiten, sozusagen materialisierten Räumlichkeiten einzulassen, zu sagen, wie viel kann man denn heute davon aus noch mit anfangen? Also so eine Art produktive Archäologie, das war so ein bisschen die Idee von dem Festival, wo wir halt ganz unterschiedliche Gruppen, Akteure, Praktiker, aber auch Theoretiker eingeladen haben, Initiativen, aber auch Schulen, sozusagen in diesen Räumen zu agieren und damit so einen Dialog herzustellen. Ohne aber jetzt zu sagen, jetzt lesen wir erstmal die Textbücher alle über das Bauhaus, sondern eher mit so einem ganz frischen Blick, sozusagen sich in dieser Rahmung, in diesem Kontext zu bewegen. Und das war äußerst interessant. Also es hat tatsächlich, was ich eingangs sagte, mit dieser Idee, wir haben ja dieses Erbe, wir laden die Leute ein, mit ihren Perspektiven darauf zu gucken. Und aus Jakarta, Juan Grupa, ganz anders drauf, als jemand, der jetzt sozusagen Newcastle unterrichtet oder in Manchester oder in New York. Und das war unendlich interessant, weil wir dadurch sozusagen das geöffnet haben, gesagt haben, das Gebäude ist ein materialisiertes sozusagen Angebot, sich mit einem bestimmten Setting, einem Paradigma, aber auch natürlich einem Kanon von Designausbildung kritisch zu engagieren.
Eigentlich hatte ich eine andere Frage, aber die finde ich fast noch besser. Jetzt waren da so viele internationale Gäste da, eben was Sie selber sagen, aus Jakarta und aus New York und aus UK. Und die kommen dann an das Bauhaus und das ist aber dadurch, dass es eben so stark kanonisiert ist, ja ein total aufgeladener Ort. Wie haben sie das geschafft, denen so ein bisschen die Ehrfurcht zu nehmen und in dieses Produzieren zu kommen?
Naja, manchmal kann man das auch als eine produktive Barriere verstehen, finde ich so, ne? Also sozusagen, es ist ja, ich glaube, das ist ja mittlerweile auch Teil eines sehr, sehr kritischen Auseinandersetzung mit dem Western Design Kanon, zu dessen Formation ihr das Bauhaus einen ganz essentiellen Beitrag geleistet hat. Und gerade deswegen ist es interessant, so genau an dieser Barriere sich abzuarbeiten. Und das, was wir ja im vergangenen Jahr auch nicht nur im Rahmen von diesem Festival, sondern in, glaube ich, einigen Programmformaten des Jubiläums ganz gut entdecken konnten, dass sozusagen diese Art von dem homogenen Bauhaus sozusagen Blick, also dass sozusagen das Bauhaus eingebettet ist in so eine sehr homogene und geschlossene Geschichtsschreibung, aus der es scheinbar gar nicht mehr herauskommt und dass man sozusagen permanent wiederholen muss. Das, glaube ich, ist im letzten Jahr wirklich aufgebrochen worden. Es ist ein viel heterogeneres, hybrideres, uneindeutigeres Bauhausbild entstanden. Ich würde fast manchmal sagen, ein schmutzigeres, weil es eben genau diese Reinheit, ne, sozusagen diese Geschichtsschreibungsmodi nicht mehr erlaubt hat. Und ich denke, da sind schon sehr, sehr viele Schulen auch mit unterwegs. Also auf der einen Seite gibt es eine stille Faszination und damit aber auch eine Suchbewegung. Ja, genau. Also es gibt ja auch eine wachsende Neugier für die unterschwelligen und unterdrückten Geschichten im Bauhaus, beziehungsweise für Aspekte, die wir heute viel interessanter finden, weil wir andere Fragestellungen haben. So zum Beispiel, man kann ja den Fokusraum und das, was da geschehen ist, was da praktiziert wurde, auch anders beschreiben und anders erzählen und anders erforschen. Gibt eine schöne Parallele zu einem Text von dem Ingold, der hat sich eben an Paul Klees sozusagen These des Formgebens abarbeitet, der ja sagt, so ein Klee sagt ja, das Ziel ist nicht das fertige Bild, sondern es ist sozusagen der permanente Prozess der Formgebung, der uns interessieren muss. Und das ist eine schöne Analogie zu dem, wenn man sich mal historisch vorstellt, wie dieser Fokusraum aussah, wenn die Studierenden nach draußen geschickt worden sind, um unterschiedlichstes Material einzusammeln, also von Staniolpapier über alte Zeitungen bis hin zu Holzresten. Und dann sozusagen wahrscheinlich möglicherweise dieser Raum erstmal sowas wie ein Ökosystem, wenn ich das so nennen darf, hybridester Materialmengen war. Und daraus ist dann sukzessive so ein Prozess des Ordnens entstanden, in dem dann am Ende Fokusarbeiten entstanden sind, die wir zum Teil in unserem Archiv haben und die eben auch im Museum jetzt ausgestellt sind. Und das ist total interessant, wenn man jetzt sozusagen so eine Art, hören Sie mich noch?
Ja, alles super.
So eine Rückwärtsgeschichte erzählt, also quasi sozusagen, das machen wir zum Teil eben auch am Anfang des Masterprogramms mit so einer Objektbiografie, also den Studierenden diese Fokusarbeiten zeigen und dann quasi so eine Art, ja, wieder Archäologie betreiben und sagen, ja, also was ist denn da alles drin? So, aber eben nicht im kunstgeschichtlichen Kanon, sondern eher zu versuchen, dieses Ensemblage von unterschiedlichsten Materialitäten und den Prozessen des Ordnens, Kategorisierens und dann am Ende auch Gestaltens, also die so sukzessive zu erforschen, also das Machen, ne, sozusagen das Machen zu beschreiben. Und glaube das und damit auch die Kontexte zu beschreiben und sozusagen das, die Umgebungen, das Environment zu beschreiben, aus dem das eigentlich herkommt. Und da ist man dann sehr schnell bei sehr aktuellen Themen, glaube ich, ne, sozusagen, wo man dann plötzlich merkt, okay, da spielt plötzlich sozusagen Stuff, also sozusagen Material, was weggeschmissen ist, eine Rolle. Da spielen plötzlich Naturmaterialien und deren Formgebungen eine Rolle, also Fragestellungen, mit denen wir heute unter diesen Anthropozän-Diskursen ja sozusagen immer und immer wieder aufgerufen werden, uns damit zu befassen. Und da denke ich, das ist dann wiederum die andere Seite, wo ich glaube, bestimmte Aspekte, unterdrückte Aspekte der Geschichtsschreibung des Bauhauses eben im Sinne von Heritage wieder interessant werden. Für junge Studierende, aber auch Lehrende.
Und was ich sehr interessant finde, und Sie schreiben das Sie beschreiben das hier sozusagen auch die Rolle der Werkstatt die Rolle der Werkstatt eine wichtige Rolle ist, nämlich weil da, und Sie hatten das vorhin schon mal gesagt, eben Material begriffen wird und auf verschiedenen sinnlichen Ebenen erfahren werden kann. Das halte ich ja persönlich für einen ganz wichtigen Punkt weil durch die zunehmende Digitalisierung der Welterschließung, also dadurch, dass man sozusagen eigentlich alles nur noch über eine Glasfläche, über das Smartphone sich sozusagen erschließen kann, dass da eine ganz wichtige Rolle drin steckt, das eigentlich zu entlernen und wieder eine, ich sag mal, einen multisensuellen Zugang zur Welt wieder zurückzufinden. Ne? Also ich finde das Googlen und auf Wikipedia Sachen nachschlagen und sich per WhatsApp vernetzen, das ist eine unglaublich tolle Kulturtechnik und ich will das überhaupt gar nicht negativ beschreiben. Es braucht nur, um sozusagen auch diese Ebenen zu gestalten, ein tiefes Verständnis von Materialität, von wie Welt beschaffen ist. Und ich glaube, das ist, so wie ich eben das verstehe, die Werkstatt sozusagen als Ort zu sehen, in dem man produktiv mit dieser Sinnlichkeit umgehen kann.
Jetzt sind Sie für einen Moment quasi ausgestiegen. Nee, hören Sie mich jetzt da. Noch?
Ich höre Sie sehr gut, genau.
Das ist super, okay. Genau, sonst müsste ich nämlich nochmal irgendwie mit dem also Festnetz benutzen. Das ist genau das, ist sehr, sehr, also so für uns ein unendlich interessanter Aspekt, der also dieses multisensuelles Training. Und klar, da ist man unendlich schnell beim Kurs von Albers und natürlich auch von Morally Notch, die da tatsächlich sozusagen Fundamente gelegt haben. Und interessant ist, und das tun wir eben auch gerade in unseren Kursen, also immer so ein Gegenlesen zwischen, also sagen, den hinterlassenen Materialien, Objekten und den Texten. Weil das ist ja wirklich interessant an den Bauhäusern und Bauhäuslerinnen, dass die auch Textproduktion betrieben haben. Also diese sozusagen Doppelung der Reflexivität in ihr eigenes Treiben und Machen sozusagen einzuführen. Und das ist, glaube ich, gerade auch um sozusagen so eine Art Excavation, also ein Ausgraben sozusagen von heute aus zu ermöglichen und damit eben auch Anknüpfungspunkte zu erstellen. Für mich ist das auch immer unendlich rührend und sehr bewegend, wenn ich dann so erlebe, wie junge Studierende, also das Masterprogramm hat ja vor allen Dingen internationale Studierende, seien sie aus Indien oder aus Kolumbien, sozusagen mit Augen öffnend Texte von Otti Berger oder Annie Albers lesen und zugleich sich mit deren Textilien befassen können und völlig erstaunt sind über die enorme Aktualität. Also wenn Annie Albers spricht ja in ihrem Buch On Weaving und Designing genau über diese ständige Bewegung zwischen sozusagen Material und Hand. Also um sozusagen dieses sozusagen, was ist eigentlich das Weben? Also eine Übergänglichkeit zwischen Subjekt und Objekt, wenn Sie so ein Material und sozusagen Werkzeug genauer zu beschreiben. Und das ist so nah dran an natürlich vielen Versuchen und Beschreibungsmodellen von dem, was ist denn heute Design Research? Ja. Also sozusagen das Formulieren, das Reflektieren der eigenen Praxis, aber dafür auch eine eigene Begrifflichkeit zu generieren und zu entwickeln. Dafür ist sozusagen an so einer Institution, wie wir hier sind, mit so einem faszinierend spannenden Erbe, genug Stoff, buchstäblich Stoff, also Fabric da, sich damit sozusagen auseinanderzusetzen. Und bereits in den 20er Jahren, und da gibt es tatsächlich dann eine Menge sozusagen Schulterschlüsse, gleichwohl immer auch die Differenz zu den natürlich markiert Abstraktheit, sozusagen Entferntheit der Prozesse der Herstellung materieller Güter konfrontiert gewesen. Also sozusagen vieles ist massenproduziert gewesen. Die 20er Jahre waren schon eingebunden in globales Welthandeln, was wir gerne mal vergessen. Also schon das frühe Bauhaus war im Grunde ja sozusagen auch ein Akteur in einer sich global verstehenden Welt. Und im Zuge dessen war das Wissen auch über das, wo kommen eigentlich die Dinge her, relativ abstrakt beziehungsweise gar kaum vorhanden. Und insofern sind da auch wieder sozusagen mögliche alle Analogien herstellbar, weil sozusagen dieses Lernen des taktilischen, das Trainieren des taktilischen Sinnes, der Sinne, das Begreifen, das stand genau in diesem Kontext sozusagen. Dieses, wie werden wir sozusagen dieser dinglichen Welt wieder handhabbar? Als einer Voraussetzung überhaupt sozusagen diese Prozesse verstehen, begreifen und dann auch sozusagen in irgendeiner Form gestalten zu können.
Und das finde ich ja total interessant. Also ich, wenn ich Zur Vorbereitung habe ich ja einige Texte von Ihnen gelesen und mir so ein paar Sachen angemarkert. Und es gibt eins, was immer wieder auftaucht, das ist, ich nenne es jetzt mal parallele, widersprüchliche, modernen, schwierige Balance, hybride Mischverhältnisse, Widersprüche der Hochschule. Und ich glaube, also das fand ich total interessant, weil, also was Sie vorhin auch schon meinten, das Bauhaus in seiner, ich sag jetzt mal, Geschichtsschreibung ja sehr, ich nenne es jetzt mal auch monolithisch war, also das ist so das Bauhaus, also das ist so wie der Wolf und der Flüchtling, gibt es das Bauhaus ja nicht, ne? Sondern das sind und das ist eine Sache, die lerne ich auch immer mehr, dass zum Design Research oder eben auch in der Design Ausbildung vor allen Dingen auch Positions Bildung nötig ist, sich in diesen schwierigen Balancen oder eben diesen hybriden Mischverhältnissen oder Widersprüchlichkeiten zu orientieren. Und da, auch wenn wir nicht Künstlerinnen sind, sondern Designerinnen, trotzdem auch eine subjektive Haltung da einzunehmen. Und dass das ein wichtiger Teil der Designausbildung ist. Ich bin mir jetzt nur nicht sicher, wie sehr sozusagen diese Positionsbestimmung auch im Bauhaus historisch stattgefunden hat.
Also ich bin ja auf dem anderen Feld auch kuratorisch tätig und hatte auch das große Glück, unsere Sammlungspräsentation mit kuratieren zu dürfen. Und was einer unserer Schwerpunkte da ist, ist eben die Schule zu zeigen. Ne? Also sozusagen nicht sozusagen jetzt die, natürlich sieht man auch die Resultate, die Outcomes, sozusagen, die sind ja sozusagen abgefüllt mit Marianne Brandlampen, Marcel Breuer, Sesseln. Also das ist ja sozusagen der formale Kanon, dem wir sehr, sehr vertraut sind. Aber was sozusagen viele vergessen haben, ist der Weg dorthin. Also sozusagen, was sind denn das eigentlich für Ergebnisse? Also eines langen Überlegungs-, Produktions-, Auseinandersetzungs-, Herstellungs-, Machensprozesses, Fabrikationsprozesses, eines Back and Forths, Trial and Error und so weiter und so fort, einer Suchbewegung. Und das ist so ein bisschen das Ziel gewesen, dass wir versucht haben, halt auch aufgrund des besonderen, unserer besonderen Sammlung, die ja schon eine sehr spezielle ist, eben auch erst 1976 entstanden. Ab da haben wir erst gesammelt und sehr, sehr viele Schüler arbeiten. Das heißt, wir sind schon eher in der Lage, aus der Perspektive der Schülerinnen die Geschichte zu erzählen. Und das heißt, nicht so sehr zu schauen, und da wird sehr, sehr deutlich, dass es nicht so sehr darum geht, Professionen auszubilden, sondern es geht darum, Persönlichkeiten, also den Raum der Entfaltung von Persönlichkeiten zu liefern. Und da ist man ziemlich erstaunt, wenn man da mal genauer hinschaut und sich zum Beispiel die Interviews in der Bauhauszeitschrift von Bauhäuslerinnen anhört. Die haben da auch so eine Art sozusagen Survey gemacht in der Bauhauszeitschrift mit verschiedensten Studierenden, was die so vom Bauhaus erwartet haben und wo sie herkommen. Und so. Das ist ein unendlich heterogenes Bild, wo man völlig erstaunt ist, wenn man sozusagen heute die Heroen, die sozusagen die Geschichte des Bauhauses dominieren, mal zu dem gegenliest, dann ist man relativ erfreut und auch überrascht, was das für eigensinnige, zum Beispiel sturköpfige und besondere junge Persönlichkeiten waren, die hier sozusagen am Bauhaus studiert haben. Und mit welchen Ansprüchen und welchen sozusagen Selbstvorstellungen sie sich da auch ganz munter eingemischt haben. Und ich glaube, das ist sozusagen äußerst interessant und das ist auch Teil dieses Aufbrechens sozusagen verschiedenster, also das Zulassen unterschiedlichster Narrationen. Also das Prinzip Narrativ ist ja ein tatsächlich etwas, was in der gesamten Geschichtswissenschaft, aber auch in den Heritage Studies mittlerweile eine große Rolle spielt. Das ist immer wieder konstruiert, wir konstruieren Geschichte und dementsprechend sollte es auch eben ganz unterschiedliche Narrative geben, mit denen wir darauf schauen und die uns sozusagen vergegenwärtigen können.
Würden Sie dann sagen, dass der, ich nenne es jetzt mal der transkulturelle Dialog, also dass eben mit dem National Institute for Design in Ahmedabad oder mit dem Black Mountain College auch ein konstruiertes Narrativ ist oder ist es, oder wie stehen Sie dazu? Also hat das wirklich so stattgefunden in dieser Einprägsamkeit oder ist es eine Geschichtsschreibung?
Nein, ich glaube, das natürlich, also Geschichtsschreibung ist etwas, was wir immer machen. Also sozusagen Geschichte ist immer konstruiert sozusagen, und es ist interessant zu schauen, innerhalb der, wenn Sie so wollen, 50er, 60er, 70er, 80er Jahre wie sich Geschichtsschreibungen verändern, ne? Sozusagen gerade jetzt in Bezug auf, wenn Sie so wollen, Designgeschichte oder wenn Sie so wollen, auf Architektur oder eben auch Bausgeschichte, die ja sozusagen ein Stück weiter da in der Mitte sitzt oder Kunstgeschichte. Und diese Modi ändern sich, weil sich die Schwerpunkte ändern für das, was man sozusagen als wichtig zu erzählen meint, darzustellen. Also man würde heute bestimmte sozusagen Designgeschichten, Standarddesigngeschichten so nicht mehr erzählen, wie sie meinetwegen Nikolaus Pevsner unternommen hat, ne? Sozusagen vom Morris zum Bauhaus und so weiter und so fort. Das sind sehr westlich dominierte Erzählweisen, die einer radikalen Revision unterzogen gehören. Das findet ja mittlerweile auch international statt. Und dementsprechend sozusagen zeigen solche, ja, wenn Sie so wollen, transkulturellen Dialoge, die heute ausgegraben werden zwischen der HfG Ulm und zum Beispiel dem National Institute of Ahmedabad in Ahmedabad, National Institute of Design in Ahmedabad, ganz schön, was für einen gewissen Zeitraum scheinbar in der Geschichtsschreibung nicht so wichtig war und damit eben auch viel, viel deutlich zu machen, wie Schulen, also in dem Falle geht es ja jetzt in unserem Gespräch auch wesentlich um Designausbildungen, gerade in der Nachkriegsmoderne, und das Bauhaus war sozusagen historisch in den 20er Jahren auch schon so ein Ort, immer auch sozusagen sowas wie Keimzellen, Orte transkultureller Begegnungen mit unterschiedlichsten Materialien waren und damit sich sozusagen auch geöffnet haben, ne, sozusagen. Also tatsächlich sowas wie kleine Modelle, Mikrokosmen waren für Konversationen, die tatsächlich sowohl über die nationalen Grenzen hinausgingen, aber eben auch über die Grenzen des Wissens, wenn Sie so wollen, und den Mut hatten, sozusagen andere Terrains zu erobern. Und das ist natürlich immer gekoppelt mit Irritationen, mit Missverständnissen. Das hat man auch in den Begegnungen zwischen der HfG. Und das war ja nur so eine Art Zoom und Spot. Im Übrigen war das Teil einer Bauhaus-Lab-Recherche, diese Geschichte zu dem Sessel, also zu dem Stuhl, also den Gajanan Upajai, in Kollaboration mit Hans Gugelow 1965 in einem Workshop in Ahmedabad entwickelt hat, mit Studierenden gemeinsam. Und das war natürlich auch voll von Missverständnissen und Stereotypen. Aber das Interessante daran ist ja genau, über die zu erzählen. Also nicht so sehr das Gleiche zu finden, sondern eher auf die Differenz zu gucken, ne? Sozusagen. Also nicht zu schauen jetzt, wie viel Western Design übernimmt jetzt das National Institute of Design, sondern eher zu schauen, okay, an welchen Schnittstellen sozusagen sind denn ganz unterschiedlichste Positionen eigentlich da zum Sprechen gekommen? Welche Konflikte und welche sozusagen Schattierungen und Differenzen gab es denn da eigentlich? Also, und ich denke, dass wir heute diese Geschichte erzählen, das machen wir deswegen eben auch, dass wir wissen, dass wir unseren historischen Kanon der Designgeschichte einfach komplett überarbeiten müssen. Und dann müssen halt eben solche sozusagen Institutionen wie das NID mit seinem völlig anders verstandenen Fokus, der nämlich Kulturen des Machens in den ruralen Regionen Indiens in den Vordergrund stellte und so eine Art eher Handwerksethnographie gemacht hat, weil das NID versucht hat, eine Brücke zu schlagen zwischen Nehrus Industrialisierungspush auf der einen Seite, in dem auch sozusagen eine Designpolitik steckte, und auf der anderen Seite dem Wissen aber auch darum, dass man diese Cottage Industries, also sozusagen diese kleinen Manufakturen im Grunde und sozusagen andere Traditionen des Machens und Herstellens, Kulturen des Machens, ne, sozusagen auch in den Blick nehmen muss. Also dass so eine Eindeutigkeit eines westlichen Designverständnisses da überhaupt nicht funktioniert. Und das war für uns interessant. Da hat sich plötzlich was geöffnet, ne? Also man konnte sozusagen durch diesen Indian Chair hindurch eigentlich diese gesamte Debatte und Auseinandersetzung betrachten.
Das ist ja interessant, weil wenn das im Bauhaus-Lab sozusagen diese Auseinandersetzung geführt wird, sozusagen, also ich bemühe jetzt mal den Begriff Design für die Peripherie, so entlang von Gibbon Siepe, dass sich damit, sag mal, historisch auseinandergesetzt wird, welche Rückschlüsse werden denn auf aktuelle Handlungsfelder im Design, beispielsweise, ich sag jetzt mal, im ostdeutschen oder im europäischen ruralen, dezentralen Raum geschlossen? Also gibt es dann, eine Art Übersprungswissen, woraus Handlungsoptionen ableitbar sind für die jungen Designerinnen und Designer?
Das ist eine gute Frage. Also dadurch, das muss ich natürlich offen zugeben, dadurch, dass unsere durch diese Bildungsprogramme ja extrem international ausgerichtet sind, also gibt es diese Impulse dann eher, wenn sich jetzt eine junge Designforscherin, die im Masterprogramm mitmacht oder eben im Bauhaus Lab, wenn von so einer Art Teilnahme an so einem Programm dann eben auch Impulse laufen, wenn sie sich dann später als, oder eben auch in ihrer Master-Thesis zum Beispiel, wie sich das einer unserer Studierenden beschäftigt hat mit Textilkulturen in Kolumbien, wo junge Designerinnen im Grunde versucht haben, mit so indigenen Communities zusammenzuarbeiten und dort sozusagen Traditionen von diesem Handwebstuhl, sozusagen die auf dem Rücken getragen werden, deren Begriff ich jetzt nicht mehr sozusagen parat habe, aber sozusagen dieses nahezu bedrohte beziehungsweise aussterbende Wissen um das Machen, also zu verkoppeln mit jungen Designerinnen, die daraus dann so eine Art Community Participatory Design Projekt entwickelt haben. Und dazu haben eben, hat eine Masterstudentin hier bei uns im Masterprogramm geforscht und das auch aktiv mit so kleinen Online-Workshops dann auch versucht zu betreuen. Das heißt, da gibt es dann tatsächlich auch entfernt so einen Wissenstransfer, nachdem Sie jetzt fragen, oder so eine Art Austausch aus dem, was hier am Bauhaus Master läuft oder im Lab läuft, mit dem sozusagen, wo junge Designerinnen und Designer, die an unserem Programm teilnehmen, halt eben auch wirklich sozusagen einen Bezug herstellen können zu ihrem Hintergrund. Aber die Frage ist trotzdem richtig. Es ist natürlich ein ganz wichtiger Impuls und auch etwas, worüber wir für zukünftige Themenstellungen unbedingt nachdenken müssen. Also wie weit kriegen wir das auch rückgekoppelt an den Ort, in dem wir hier sitzen? Es gibt, also die Stiftung Bauhaus Dessau ist insofern ja auch in einer Spagatfunktion. Also auf der einen Seite mit so einem höchst internationalen Welterbestatus, ne, sozusagen internationale Touristen, internationale Studierende. Und dann aber zugleich eben auch verankert in einer Stadt, die schon stark vom Schrumpfen betroffen ist, eine Stadt, die sehr, sehr stark altert. Eine Region sozusagen ringsherum, die auch eher zu den eher sozusagen, ja, also sagen, in Ostdeutschland zumindest auch ja, eher sozusagen, wie nennt man das, sozusagen periphereren Regionen gehören, genau. Und diese Verknüpfung, ne, also sozusagen, wie weit ist da unsere Reichweite, diese Fragestellen, die muss man, die stellen wir uns auch, müssen da aber, glaube ich, auch in unseren eigenen Programmen, also im Museum machen wir das, mit unseren Museums, mit unserer offenen Bühne im Museum, also eine stärkere Zusammenarbeit auch mit lokalen Akteuren und Akteurinnen und Netzwerken, aber das sozusagen auch in diese Bildungsprogramme einzupflegen. Im Augenblick gibt es eine Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Dessau, da freue ich mich auch sehr drauf. Aber das soll in Zukunft noch ausgebaut werden.
Aber da würde ich vielleicht noch gerne einhaken, weil Sie sprechen noch immer über das Programm, immer über das Bauhaus Lab. Vielleicht erstmal, dass Sie noch mal kurz erklären, was ist eigentlich das Bauhaus Lab? Und dann so ein bisschen
Gerne.
weiterzukommen, was ist eigentlich dieses Masterprogramm, von dem Sie da sprechen? Und auch gerade da, was ist das für ein Selbstverständnis, wenn das Bauhaus wieder bildet?
Ja, also zunächst, das Bauhaus Lab ist ein Programm, was wir seit 2012 anbieten. Und es hat eigentlich eine Geschichte aus dem ehemaligen Bauhaus-Kolleg. Wir sind ja öffentlich-rechtlich gefördert, in dem Falle gerade die Bildungsaktivitäten vom Land. Und dieses vormalige Bauhaus-Kollegprogramm war ein einjähriges Programm, haben wir dann im Grunde transformiert in ein dreimonatiges, weil wir feststellen mussten, dass unsere Ziele, die wir im Kolleg eigentlich so eine Mischzielgruppe war, also zum Teil Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die eher so ein Bestreben hatten, auch wirklich einen, ja, wenn sie so wollen, einen akkreditierten Abschluss zu bekommen. Und auf der anderen Seite aber schon so Professionelle, die eher in so einer Art Research-Programm, Fellowship, kuratorische Arbeit sozusagen unterwegs waren. Und sowohl aufgrund unserer finanziellen Veränderungen in Stiftungen als auch sozusagen der Betrachtung dieser Art von Zielsituation haben wir uns dann entschieden, auf der einen Seite das Bauhaus Lab anzubieten, ein dreimonatiges Research- und dann auch kuratorisches Programm, was sich, das heißt Global Modernism Studies, man sollte es dann inzwischen eher Transcultural Modernism Studies nennen, indem wir uns jedes Jahr unter dem Rahmen sozusagen der jeweiligen Jahresthemen, in denen die Stiftung arbeitet, ein ziemlich komplexes Objekt aussuchen, ein Gegenstand, der sozusagen in sich trägt, eine Wanderungsgeschichte, eine Transfergeschichte, eine irritierende Materialgeschichte, und anhand dessen wir im Grunde, also das mache ist dann schon so ein bisschen mein Job, eine Story entwickeln, die dann ein Angebot ist zu einer, wenn Sie so wollen, auch transkulturellen Recherche. Das heißt, wir haben uns also 2016 zum Beispiel mit dem Schreibtisch von Walter Gropius beschäftigt, also ein klassisches Bauhausobjekt, würde man meinen, der hier in unserem Gebäude als Replik steht und das Original steht in Lincoln, Massachusetts. Und was wir gemacht haben, wir sind diesem Schreibtisch hinterhergereist, also sozusagen mit den 8 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Das sind Menschen, die zum Teil entweder schon ausgebildete Designerinnen sind oder Filmleute oder Kunsthistorikerinnen oder Architekturhistorikerinnen oder PhD-Researcher, die woanders ein PhD-Programm besuchen und dann aber für das sozusagen Verlehr zu uns kommen, weil sie das Thema spannend finden. Und in diesem Programm gibt es schon ein Programm. Es gibt also, es ist nicht nur ein Research Fellowship, also gibt es sozusagen so erstmal so einen Rahmen und Input und sozusagen gemeinsam Research, um das Feld zu, sozusagen abzustecken, innerhalb dessen wir uns bewegen wollen. Dann die Exkursion zu diesen unterschiedlichen Lokalitäten, um halt eben dieser transkulturellen Netzwerken und Begegnungen sozusagen nachzugehen. Und aus diesen gesammelten Materialien, dem Wissen, entsteht dann eine gemeinsam erarbeitete Ausstellung. Das heißt, es ist am Anfang so eine Art ein stärkerer Teaching, würde ich sozusagen, also ein gewisser sozusagen Rahmen, der gesetzt wird durch mich. Und dann aber sozusagen in der zweiten Phase ist es ein komplett sozusagen den Teilnehmern und Teilnehmern überlassen, daraus dann ein kuratorisches Projekt zu entwickeln, also eine kleine Ausstellung, die hier im Bauhausgebäude steht und daraus auch eine Publikation. Und was es tut, ist, sozusagen, es erlaubt, also sozusagen auf der einen Seite verknüpft es bestimmte, also es erlaubt uns sozusagen ein Tool in die Hand zu nehmen, was eine andere, was es uns ermöglicht, mal viel experimenteller sowohl kuratorisch zu arbeiten, was ja auch ein Stück weit Kern dieser Institution hier ist, und zugleich aber eben auch also diese Forschung in Menschen aus unterschiedlichsten Hintergründen, Wissensständen und sozusagen Ländern zu beteiligen. Das, was ich eingangs mit diesem multiperspektivischen Blick, also Menschen einzuladen, also sozusagen hier an dieser Art von sozusagen Auseinandersetzung mit diesem Erbe mitzuwirken. Währenddessen das ein klassisches, wenn Sie so wollen, Bauhausobjekt war, dieser Schreibtisch, der eben als Original in Lincoln, Massachusetts steht und dessen sozusagen ganze Exilgeschichte da sozusagen drumherum spannend war, haben wir uns halt eben 2017 dann mit diesem Sessel beschäftigt, diesem India Chair, eine Geschichte des transkulturellen Dialogs zwischen Indien, dem National Institute of Design und der Hochschule für Gestaltung in Ulm. Und da war es dann auch noch wunderbar, dass wir halt eben diese Ausstellung auch in Ulm noch zeigen konnten, in Ulm auch nochmal sozusagen eine große Eröffnung hatten, hier ein großes Symposium dazu hatten, also wo sozusagen auch nur so eine Öffentlichkeit eingeladen werden konnte, um halt eben genau über diese Art von Befassung und Auseinandersetzung, was das auch für die Studierenden bedeutet hat, sich mit den Teilnehmern und Teilnehmern bedeutet, sich mit so einem konkreten Gegenstand und dessen, es wird ja dann immer größer, ne? Also man hat erstmal einen ganz konkreten Gegenstand, aber man fängt dann an, darüber nachzudenken, welche Institutionen waren involviert, welche Akteure, welche Materialien, welche Kulturen des Machens, welche Transportwege, welche Vorbilder, welche Prototypen und, und. Also Sie hören schon daran, also man kann aus einem Objekt heraus unendlich viele andere Stories erzählen. Und das ist ein bisschen immer die Idee des Labs. In diesem Jahr, verschoben leider auf den Herbst aufgrund Corona, haben wir, weil wir jetzt das Thema Habitat haben, beschäftigen wir uns mit einem Archiv der Minimum Cost Housing Group. Das Archiv ist im Center, im Architecture Center in Montreal, im CCA. Und es geht um einen Stein, um einen sozusagen Schwefelbetonstein, der für diese Gruppe damals ein wichtiges Instrument war, um über eben sozusagen spontanes Bauen in der dritten Welt anders nachzudenken. Das ist situiert in den 60er Jahren, also sozusagen einem neuen Interesse eben auch am spontanen Bauen in der dritten Welt, was eben nicht mehr, damals dritten Welt, was eben nicht mehr nur als Slums, die es sozusagen zu bereinigen galt, betrachtet wurde, sondern als eine Praxis, die sozusagen von den Kulturen des Bauens, der existierenden Kulturen des Bauens, der existierenden Kulturen des Wohnens ausging und eben nicht mehr sozusagen mit so einem westlichen Impetus, wir räumen das jetzt hier mal weg und schaffen im Sinne eines funktionalen Wohnungsbaus hier radikale Lösungen. Und solche Prozesse sind interessant, das Archiv ist interessant, wie kommt es dahin? sagen, welche Projekte sind da initiiert worden, welche Materialien waren da engagiert. Ne? Also wir wollen Akteure interviewen, die an diesem Projekt engagiert waren und, und. Also sozusagen, das ist das Lab, was immer sozusagen Ausgangspunkt ein Gegenstand, der in einem thematischen Rahmen sich bewegt, in diesem Jahr eben Habitat. Als wir uns mit dem Indian Chair beschäftigt haben, war es Craft, also das ist ein Handwerk. Also so bewegt sich das Lab jedes Jahr sozusagen mit einem Gegenstand in diesem jeweiligen thematischen Rahmen.
Okay, da muss ich kurz unterbrechen. Unglaublich toll. Ich habe so was Ähnliches hier liegen. Ich habe, das heißt The Art of Joining, Designing the Universal
Genau.
Connector, der Wachsmann-Knoten sozusagen. Also die Untersuchung dessen ist genauso auch ein Thema gewesen in so einem Bauhaus-Lab.
Genau.
Okay, und die Studierenden oder, also ich nenne es jetzt mal
Teilnehmerinnen,
die Teilnehmerinnen.
Participants, genau.
Sind die Stipendiaten, werden die dadurch, werden die finanziert, machen die das auf eigene Kosten?
Nee, es gibt eine kleine Unterstützung. Es ist jetzt kein klassisches Fellowship oder es gibt kein großes Stipendium, aber es gibt eine kleine Unterstützung für Lebenshaltungskosten, Miete, und wir übernehmen auch die Exkursionen. Also insofern ist das schon ein besonderes Angebot. Am Ende, Sie haben gerade die eine Publikation vor sich liegen, gibt es ja auch immer noch diese kleinen Taschenbücher, die so eine Art Objektlektionen sind, in denen das im Grunde auch die Studierenden, also sozusagen nicht die Studierenden, die Teilnehmerinnen des Programms selbst erarbeiten und entwickeln. Und ja, wir haben auch sehr, sehr viele Bewerber und Bewerberinnen. Es gibt jedes Jahr einen Open Call international. Also das sind dieses Jahr auch über 100 gewesen. Also das, und tolle. Es haben viele ehemalige Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die auch letztes Jahr zum Festival da waren, immer wieder deutlich gemacht, dass es im Kunstbereich, zeitgenössischen Kunstbereich, gibt es sowas, gibt mittlerweile auch im Architekturbereich sowas, aber im Designfeld eben nicht. Und gerade deswegen ist es wirklich sehr attraktiv. Und ich finde es auch immer wieder doch erstaunlich, dass auch die Themen, auch wenn sie irgendwie einen historischen Bezug haben, doch für viele junge Menschen irre interessant sind und die sich da wirklich sehr, also eben auch wieder, weil es halt eben auch ein multiperspektivisches Ansinnen ist, da auch immer wieder einen Raum finden können, ihre eigene Expertise einzubringen. Es ist ja auch absichtlich so, dass wir, und das ist ganz schön in so einer Gruppe dann zu erleben, also wenn man natürlich jemanden hat, der jetzt gerade irgendwie im Feld vom Wachsmann-Knoten eine Doktorarbeit geschrieben hat oder schreibt, der dann natürlich gerade für die Ausstellungstexte natürlich viel besser geeignet ist als jemand oder sozusagen der jetzt total, also im Grafikdesignerin, die sehr, sehr gerne eben auch dann für die Ausstellung im Grafikdesign unterwegs ist. Aber das Tolle daran, was uns viele Teilnehmer gesagt haben, ist, sie sind eben nicht nur at the end of the pipe im Sinne von, aha, jetzt holen wir uns mal einen Ausstellungsgestalter, der den ganzen Inhalt jetzt sozusagen gestaltet, sondern sie sind von Anfang an in die Recherche mit involviert, weil sie sie gemeinsam machen. Ne? Und das ist, glaube ich, sehr, sehr interessant als so eine Art kollaboratives Projekt. Das ist wirklich Koop sozusagen, in der sozusagen sie alle gemeinsam sowohl den Inhalt, die Inhalte erarbeiten und die Inhalte dann sozusagen übersetzen in einen Raum und in eine sozusagen Vermittlungsform. Ne? Und ich glaube, das ist für, deswegen ist es, glaube ich, für viele Teilnehmer doch schon ein relativ ungewöhnliches Angebot. Also und deswegen auch interessant.
Und die und ist das vergleichbar mit dem Masterprogramm zu Design Research oder ist das was ganz
Nee.
anderes?
Genau, das Masterprogramm ist ein einjähriges Programm, was wir gemeinsam in Kooperation mit der Hochschule Anhalt entwickeln. Und dritter Partner ist die Humboldt-Uni. Als wir angefangen haben, das war 2014, als wir anfingen, gab es ja an der Humboldt-Uni das Cluster Bildwissen Gestaltung.
Wissensgestaltung.
Genau, weil es ist jetzt, also jetzt gibt es jetzt Neues, das Matters of Activity, aber wir sind nach wie vor halt eben mit diesem Exzellenzclusterprogramm verbandelt. Sie liefern wesentlich dann auch die Wahlpflichtfächer, also die Electives. Es gibt einen ganz interessanten Austausch zwischen Forscher, Forscherinnen sozusagen aus diesem Matters of Activity Cluster als Lehrende, die eben auch teilnehmen oder beitragen mit zu unserem Masterprogramm. Und das Masterprogramm ist eines, was eigentlich auch schon aufsattelt, also sozusagen teilnehmende Studierende anspricht, die schon, also mindestens, auf jeden Fall ein Bachelor, ein bisschen Berufserfahrung, aber dann eben, also viele auch schon einen Master im gestalterischen Bereich haben und die aber ein Interesse an Forschung haben, an Research haben. Und
Young
die
Professionals
möglicherweise
quasi.
young, ja, aber das ist ein bisschen anders, sind schon Menschen, die möglicherweise vielleicht auch mal vorhaben, eher in die Design Studies zu gehen oder die vorhaben, eine Doktorarbeit zu schreiben. Das sind also wirklich Leute, die schon jetzt sozusagen so einen Theoriesprung machen wollen, entweder sich vorstellen könnten, im akademischen Raum später unterwegs zu sein oder aber eben eher dann auch so in Designvermittlungsprojekten zu wirken. Und dieses einjährige Masterprogramm hat ein sehr, sehr eng gestricktes erstes Semester, was wir gemeinsam, also es ist wirklich Koop zwischen Lehren von der Schule, also Michael Hohl, der Theorie unterrichtet an der FH, Joe Krause, Designgeschichte, Stefan Pinkau von den Architekten von der Hochschule, der jetzige Prof, der die Architekturgeschichte-Theorie macht und eben zwei Lehrenden von uns, von der Stiftung Bauhaus-Dessau und den Kolleginnen und Kollegen von der Humboldt-Uni. Das heißt, das ist wirklich kooperativ, das ist schon von sich aus sehr interessant, also wie sich sozusagen unterschiedlichste Lehrende abstimmen auf das, was sie da an die Studierenden vermitteln. Hat drei sozusagen Basis, sozusagen Kernmodule, Design as Research, Design as Education und Design as Projection. Und innerhalb derer versuchen wir sowohl theoretisches als auch historische Zugänge zu vermitteln und die eben aber auch immer mit kleineren Übungen, also sagen wir so, Testläufen, wo wir sozusagen Theorie und Exercises quasi versuchen, immer miteinander ins Verhältnis zu bringen, in Dialog zu bringen, zu vermitteln. Aber das Resultat, und das ist eben anders als beim Lab, und der Outcome des Masterprogramms ist es tatsächlich, dass jeder dieser Teilnehmer eine individuelle Theoriearbeit schreibt, eine Masterarbeit. Und das Themenspektrum ist enorm. Also das reicht schon von Menschen, die eben auch mal was nach Bauhaus Research machen, bis hin zu Leuten, die zu Decolonization im Design arbeiten. Also wie jetzt gerade habe ich eine vietnamesische Studierende, die über die Designausbildung in Vietnam schreibt, ihre Arbeit gibt dazu, sie macht da wirklich Pionierarbeit, gibt es wenig zu und eben damit deutlich machen will, wie stark gerade die Franzosen beziehungsweise dann auch die Briten Einfluss genommen haben und damit auch ein bestimmtes Verständnis von Design Culture in Vietnam eine ganz große Rolle spielt. Und sie versucht jetzt sozusagen ganz systematisch sozusagen diese Art von sozusagen Design Education in Vietnam sozusagen auseinanderzunehmen und diesen Modus sozusagen der Perspektive eines Decolonial Researchers da in Gang zu bringen. Total interessant, freue mich auch sehr auf diese Masterarbeit. Das ist nur ein Beispiel von vielen. Es gibt auch eine Studierende, Aida aus Kolumbien, die arbeitet über Vivian Tauchmann, by the way, sozusagen Performative Turn in Design Research. Also sagen, nimmt Vivian Tauchmanns sozusagen Arbeiten auch zum Ausgangspunkt, betreut auch mit, Lilo betreut das auch mit. Also sehr interessante Arbeiten, die aber tatsächlich auch, und das hatte ich schon im Eingang immer ein bisschen erzählt, wo wir immer anfangen, das ist schon, also mit den Studierenden das Auseinandernehmen und die Befassung, zumindest für eine Woche mal mit der Bauhausgeschichte und damit mit Objekten aus dem Bauhaus. Ne? Also sozusagen das Studieren einer Textilie oder eines Fokusobjektes, das Querlesen mit Texten als Modus des reflexiven Designers aus den 20er Jahren, das findet da schon statt. Aber wie gesagt, hier ist schon das Ziel, und sozusagen, dass die Studierenden halt eben tatsächlich dann am Ende eine Theoriearbeit vorlegen.
Und wo findet das statt? Findet das in Dessau dann
Ja,
statt?
das findet tatsächlich im zweiten OG statt, in der ehemaligen Klasse der Wandmalerei. Das heißt, die Studierenden haben da ihren Studioraum und eigentlich, wenn alles immer gut geht, dann haben wir meistens im Frühjahr, was dieses Jahr alles ein bisschen durcheinander geraten ist, sowohl den Masterkurs präsent als eben auch das Bauhaus Lab. Und es gibt wirklich immer sehr schöne Synergien zwischen diesen beiden Programmen, die da voneinander ganz gut profitieren können, auch mit dem Symposium und den Mastertalks. Und die wir dann sozusagen im Rahmen dieser Präsenz dieser beiden Programme. Und das dritte sind die Open Studios, wo unterschiedliche Universitäten halt hierher kommen und ihre Projekte machen. Vermitteln. Das heißt, das bildet schon so eine kleine Schule. Den kommenden Jahren, würde ich sagen, auch die Stiftung sich ein bisschen anders aufstellt durch die Konstellation des Museums in der Innenstadt, ne, sozusagen die Bauhausbauten und dann aber eben das Bauhausgebäude, was stärker wieder eben auch in Schule jetzt im Sinne einer Metapher gemeint, als sozusagen als Ort des Lernens und des Lehrens und des Streitens und des Experimentierens, wieder einen stärkeren Bezug bekommen soll. Und das ist auch das, was wir sagen, diese Bündelung, ne, sozusagen dessen, das versuchen wir eben auch, indem wir Ende des, also wir hatten das für Sommer diesen Jahres geplant, die sogenannten Study Rooms, in denen wir dann halt eben auch versuchen, diese interessanten Projekte, Recherchen, Befassungen, Debatten dann eben auch nochmal hier in diesen Study Rooms zu bündeln, wo sowohl Master als auch Lab, als auch die Open Studios und hoffentlich auch andere Partner, die wir im Laufe der Jahre im wachsenden Netzwerk generiert haben, hier wieder zusammenkommen und also in den Study Rooms dann versuchen, sozusagen so bestimmte Debatten zur Designausbildung, zur Architectural Education und aber auch Art Education nochmal zu führen.
Mit dem, was Sie erzählen, geht ja ein hoher Anspruch an die Ergebnisqualität einher und ist dann ein Jahr ganz schön knapp?
Das ist richtig. Das ist knapp, aber ich bin jedes Mal wieder erstaunt. Also es ist wahrscheinlich auch, ähnlich wie das vielleicht auch in der Burg ist, es ist schon auch ein Luxus, was wir hier haben. Also sind ja nicht so große Gruppen, bis zu 20 Teilnehmer und Teilnehmerinnen, also im Masterstudiengang. Und wir haben eine sehr intensive Betreuung. Also ja, auch mit viel Herzblut und viel, viel Engagement der jeweils Lehrenden. Das glaube ich, ist ein großes Plus, was es vielleicht auch ermöglicht. Dann muss man auch sagen, es ist ein Vorteil von einem Ort in der Peripherie. Man hat hier wenig Abwechslung. Das heißt, man kann sich wirklich intensiv auf seine Arbeit konzentrieren, ne? Und sozusagen, und natürlich dann auch in den Momenten, in denen tatsächlich auch Kollaboration, Austausch, Konversation stattfinden. Also das ist alles möglich. Aber das ist schon anders, als wenn man jetzt in Berlin wäre, ne? Also wo man, oder Halle oder Leipzig, wo man natürlich auch jeden Abend woanders hingehen könnte. Das ist hier schon, das ist halt eine Entscheidung auch so ein bisschen für so eine sozusagen intensive, nahezu klösterliche Befassung mit so einem Thema.
Ja, das ist ganz interessant, ne? Also wie dann nach das Umfeld oder das Studienumfeld doch auch den Studienprozess stark prägt. Ne? Mhm. Also ich hatte das durch meine Lehre an der UdK ja dann und dann eben das Wechseln an die Burg dann schon mitbekommen, dass da doch mal ein ganz anderer Zug herrscht sozusagen aus das in der UdK. Dann siehst du die Studierenden, die fallen sozusagen Montag früh aus dem Berghain raus und sind erst Mittwoch da sozusagen. Und wenn die dann in Halle ist, war ich dann schon sehr überrascht, dass ich, als ich plötzlich, was, ihr habt schon miteinander gesprochen, ihr seid schon mitten im Thema, okay, interessant. Also da würde ich jetzt mal sagen, das gibt dann einen graduellen Fluss sozusagen. Und selbst da würde ich trotzdem sagen, dass aber eben genau diese Auseinandersetzung mit so verschiedenen kulturellen Angeboten und auch Anforderungen ans eigene Leben da auch eine ganz andere Emanzipation als Gestalter mit einhergeht, wenn man zum Beispiel auch in Berlin in so einem großen urbanen Kontext Gestaltung studiert. Ne? Also da wird die Stadt auch viel mehr zu einem Lernort, als es das zum Beispiel an einem Ort ist, wo es nur ein Lernort oder ein Ort der Designerfahrung sozusagen gibt. Ne? Also das eigentlich muss man ja eher so diese Widersprüchlichkeit oder eben diese Balance zwischen Wissen, was außerhalb zur Gestaltung produziert wird und dem Vermittlungswissen innerhalb der Institution irgendwie ins Gleichgewicht bekommen.
So. Ja, das ist richtig. Das gilt für hier natürlich dann auf eine ganz andere Weise, ne? Also sozusagen, weil die natürlich, das haben ja auch viele gespiegelt, weil sie natürlich dann eben auch diesen enormen Wechsel zwischen einer ja ostdeutsch schrumpfenden Stadt erleben auf der einen Seite und dann sozusagen ne, in so einem Magnet des internationalen Tourismus, der spannenden Debatten, interessanter Programme, sozusagen hier im Bauhausgebäude oder beziehungsweise im Museum. Und also da geht es dann auch genau darum, wie balanciert man das aus. Und es ist schon wieder immer wieder sehr interessant, wie dann trotzdem in der Erinnerung der ehemaligen Teilnehmerinnen dieses Dessau mit all seinen Widersprüchen und seinen ja auch zum Teil drastischen und dramatischen Widersprüchen doch auch enorm, ich glaube, später dann auch deren Perspektive prägt. Ne? Also wenn jemand aus Los Angeles oder aus Buenos Aires für ein Jahr sich dann für hier verpflichtet. Ne? Das ist dann schon ein Schritt, eine Entscheidung, aber auch eine ganz besondere Erfahrung.
Ne? Das bleiben denn welche da?
Wie bitte?
Bleiben denn Menschen da?
Naja, viele, also von den Masterstudierenden kann man das ganz gut beobachten, dass dann schon als Option Berlin immer existiert. Ne? Das ist einfach gegeben, weil erstens mal ist Da gibt es keine Sprachbarriere, also ne, Englisch sprechen funktioniert sehr gut. Das heißt, es gibt da schon eine richtige, also würde ich fast sagen, so eine Art Community, ehemaliger Masterstudierender in Berlin, die mittlerweile auch Jobs gefunden haben, sich da ganz gut untergekommen sind. Aber ich habe es jetzt auch gerade aus der Perspektive einer ehemaligen auch Masterstudentin, eine New Yorkerin. Die hat jetzt in Dessau, in Lingua, auf der einen Seite hat sie dort Deutsch gelernt und dann hat man sie gefragt, ob sie nicht Englisch unterrichten könnte. Das ist hier so eine Sprachschule, ne, in Dessau. Und die ist ein ganzes Jahr hier geblieben und hat dann halt eben für Unternehmen in der Region Dessau halt Sprachunterricht gegeben. Finde ich total interessant. Also so, ne, so hier. Wird jetzt natürlich irgendwann mal auch Richtung Berlin wieder unterwegs sein, aber also es. Na, es gibt schon auch Leute, die das auch ganz ernst nehmen und sagen, ich probiere das erstmal.
Ja, weil das ist, genau das finde ich nämlich total wichtig. Also welche Rolle, also ne, dieses Ausstrahlen sozusagen, was ja das Bauhaus in sich
Ja.
hat. Aber gleichzeitig eben, wenn man ein Ort der Bildung und der Schule ist, dann ist man ja auch situiert in einem Umfeld. Und das ist einfach eine Frage, die stelle ich mir immer wieder, wie strahlt man, wie wirkt man eigentlich in sein Umfeld ein und wie kann man das langfristig oder mittelfristig oder kurzfristig da auch durch Personen bereichern. Und was Sie eben auch eingangs sagten, dass es Dessau ist eben auch ein sehr ruraler Ort, ne, der in einer Shrinking Region oder sowas, wie man das auch immer nennen sollte, ja
Ja.
drinsteht. Und genau diese Impulse, die da thematisiert werden oder die vielleicht auch aus einer historischen Betrachtung heraus in neu kontextualisiert werden, braucht, um sich zu entwickeln, weil sonst bleibt es halt in seiner eigenen Suppe
Ja,
drin stecken.
genau.
So.
Ja, und das ist wirklich, das ist immer ein, es ist echt ein ziemliches Spagat, aber das kann schon wachsen. Also dafür ist, wir haben ja auch immer so einen Brückenschlag, dass das Museum jetzt nicht nur sozusagen, der Schrein sozusagen unsere Sammlung ist, sondern dass eben auch mit diesem großen Foyerbereich, ich weiß nicht, ob Sie schon mal da waren, ja auch fast wie so eine Stadthalle funktioniert in der Innenstadt. Insofern war der Standort trotz allem Streit, glaube ich, sehr richtig. Und da unten, also dieses große Foyer eigentlich vor allem auch die Funktion hat, Initiativen, Vereine, Netzwerke in die Stadt hinein zu bilden. Und wir haben da mehrere Formate, die schon, also sozusagen seitdem es das Museum gibt, seit letzten September, dort unten ganz toll funktioniert haben. Und wo ich eben auch glaube, dass wir da, also eben auch auf ganz unterschiedliche Weise mit dem, was wir hier machen, über die Bildungsformate halt eben auch dort hineinwirken können. Und dadurch, dass das halt mitten in dieser wie auch immer zerfaserten und fragmentierten Stadt steht, da natürlich noch viel, viel eher einen Bezug herstellen können zur Stadtgesellschaft, als wir das hier können auf dem Campus. Ne? Das ist ja schon auch so ein bisschen hinter den Bahnschienen nochmal so eine andere Situation ist. Insofern ist das Museum für uns jetzt auch eine super Infrastruktur. Also, ne, sozusagen für solche Art von Konversationen in die Stadt hinein. Also die ist im Alltag sicherlich auch über das schiere Leben der Internen gibt Schwierigkeiten, Funktionen, aber ich höre das immer, also das fängt ja an mit sozusagen, wo kriegt man die Gewürze her? Dann geht man halt eben zum einzigen indischen Restaurant und kriegt darüber sozusagen ein Netzwerk hergestellt von Zulieferungen. Ne? Und so entwickeln sich sozusagen genau über diese kleine transnationale Community, die es ja eben doch auch sogar in Dessau gibt, dann ganz spannende Netzwerke und Beziehungen in die Stadt hinein.
Super, vielen Dank. Wir sind schon bei über einer Stunde und die Erfahrung hat gezeigt, dass das ein verdauliches Format ist für einen Podcast. Liebe Regina Bittner, vielen, vielen Dank für die Einblicke in Ihre Arbeit und auch in die Arbeit des Bauhaus und vor allen Dingen in die aktuellen Bildungsvorhaben, nenne ich das jetzt mal, was ist aktuell, die eben ja doch schon eine ganze Weile laufen und für viele Leute sicherlich bisschen off the screen waren. Also selbst für mich, ich habe es auch erst eben durch eine Mitarbeiterin bei Ihnen wirklich mitbekommen, was da eigentlich passiert und vor allen Dingen auch weiß, was es für eine hohe thematische Bandbreite und, ja, und inhaltliche Tiefe hat, eben gerade eben nach der Durchsicht dieser tollen Konrad-Wachsmann-Knoten-Publikation. Ich gemerkt, wow, das Schon sehr beeindruckend.
Gut, herzlichen Dank. Hat mir auch Spaß gemacht. Ja, und kommen Sie mal vorbei.
Ja, das mache ich sehr gerne. Das ist
die wirklich sehr, sehr freundliche Einladung. Ja, wir würden uns freuen.
Gut. Super, danke. Ciao. Gut,
na dann, ciao.
Als ich zur Schule ging, ging das ziemlich schief.
Der Design-Podcast der Burg.